Das Erste, was ich brauche, ist zum Schreiben Ruhe. Richtige Ruhe, Konzentration. Mir ist zum Beispiel ein Rätsel wie Bach, der eine riesen Familie hatte, wo da aber Krach war, wie der gearbeitet hat. Ich brauche Ruhe. Das ist schwierig manchmal hier auf Zollverein. Hier ist immer Bewegung. Nicht? Entweder klingelt das Telefon, die Leute klopfen an und sagen, wann kann man bei Ihnen einfahren? Ruhe brauche ich als Erstes. Konzentration. Also ohne Kommunikation ist Leben nahezu tot. Kommunikation ist, glaube ich, das, oder andersrum, die Sprache ist unser wichtigstes Werkzeug. Unser wichtigstes Werkzeug, sich mit dem anderen auszutauschen, mit dem anderen zu sprechen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man zum Leben braucht. Das unterscheidet uns wohl auch von den Tieren. Ist ein bisschen hochmütig, das zu sagen. Sie haben ja auch ihre Sprache. Naja, gut, nicht nur der aufrechte Gang, die Sprache ist schon ganz wichtig für uns. Disziplin ist eine ganz wichtige Geschichte. Routine hasse ich. Sobald ich das Gefühl habe, ich mache etwas, weil es mir so leicht von der Hand geht, dann lasse ich es sein. Je schwerer etwas wird, umso interessanter, umso spannender ist es für mich. Also ich, beispielsweise dieser Bau, in dem ich hier sitze, nicht? Die Leute haben mich alle für verrückt erklärt. Der sollte abgerissen werden. Ich habe ihn besetzt und habe erzählt, ich würde ja drin schlafen. Und der Abbruchtermin stand fest, nicht? Und wenn sie mit dem Abbruchhammer kämen, mit dem Bagger kämen, dann müssen sie mich abreißen. Hat dazu geführt, dass er doch stehen geblieben ist. Nicht? Und je schwieriger es wird, also es, vielleicht, ich liebe zwar nicht Heilige und keine Heilige, aber die Heilige Elisabeth hat immer die schweren Türen aufgemacht. Immer die schwerste Tür hat sie aufgemacht und ist dazu zum Ziel gekommen. Und ich habe das Gefühl, so geht es mir ähnlich. Disziplin, ja, Routine, nein. Mein Wunschlebensort. Also früher dachte ich immer, Tibet, Himalaya, boah, Ulaanbaatar, Mensch, Lhasa, da müsstest du mal hin. Und wenn ich dann jetzt im Fernsehen sehe, wie schwierig dort ist, da die Berge raufzuklatschen, dass dann die Luft immer dünner wird und der Sauerstoff immer knapper wird, denke ich, ist es doch ganz gut, wenn man in den Ebenen lebt, wenn man in den Tälern lebt. Nicht? Es gibt ja den wunderbaren Schweizer Witz, der Büble fragt die Mutter, Mutter, was ist eigentlich hinter den Bergen? Und da sagt die Mutter, Büble, wir würden grübeln. Also es ist schon gut, wenn man in den ausgelassenen Ebenen lebt und der Wunschort, mein Wunschort ist eigentlich da, wo ich jetzt bin, wo ich mich gerade befinde, also hier Zollverein. Nun durch mein Alter werde ich wahrscheinlich nicht mehr weit rumkommen, hab genug gesehen, glaube ich, und hier ist spannend genug. Mit der modernen Medienwelt komme ich schwer zurecht. Meine Enkelkinder, die können das alle ruckzuck, ich nicht. Aber wahrscheinlich geht das vielen so. Ob das ein Segen ist oder nicht, wird sich herausstellen. Das wird man erst herausfinden, wenn ich nicht mehr dabei sein werde. Das kann ich wohl nicht mehr beurteilen. Mir reicht es gerade, wenn ich meine Manuskripte in meinen PC donnern kann. Ich habe ja Maurer gelernt, bin Maurergeselle. Ich habe viel, wenn ich mit meinen Kindern früher und jetzt mit meinen Enkelkindern durch die Stadt gehe, sage, den Schornstein da oben, da hat der Opa, den hat er gemacht. Wie, was, das hast du gemacht? Ja, und diese hier, diese Häuserzeile, da habe ich mitgemacht. Ja, also Maurer zum Beispiel hat mir sehr gut gefallen. Ein Lebensmotto habe ich nicht. Ich wüsste auch gar nicht, wozu ich eins brauchte. Ich glaube, das Leben sagt jeden Tag, wo es lang geht, das fragt mich nicht. Also oft will ich beginnen, und der erste Satz fällt mir immer schwer. Bei dem Krupp-Buch beispielsweise hatte ich den Beginn als letztes Kapitel geschrieben. Und der Lektor sagte, Herr Rutter, warum haben Sie damit nicht angefangen? Der Beginn ist immer das Schwerste. Wenn man das eine Schreibblockade nennt, dann ja. Also ich lese immer gerne wieder Horst Ebert Richter. Zurzeit lese ich wieder sein Buch Der Gotteskomplex. Und ich finde vieles, was die Politik, wo auch immer, grandios beschreibt. Der Gotteskomplex. Viele Politiker haben einen Gotteskomplex. Und sie wissen es auch. Und sind auch noch stolz darauf. Ja, weil ich mich mitteilen muss. Ich schreibe, um mich mitzuteilen. Also die Begriffe Metropole und Großstadt haben mich immer geärgert. Das Ruhrgebiet ist eine Versammlung von vielen, vielen, vielen kleinen, wie sagt man heute, Kiez, von vielen kleinen Örtchen, Land. Und ich glaube, es ist auch besser so. Und dabei sollte man es auch lassen. Alle Versuche, daraus eine Metropole zu machen, werden immer scheitern. Sie bringen nur einen Vorteil für Architekten, die einen Wettstreit, eine Symphonie der Architekten findet überall statt. Einer will den anderen übertrumpfen. Mein Bruder war 18 Jahre alt, als er 1949 an die Mauer gegenüber seiner Arbeitsstätte, wo er als Tischlerlehrling war, geschrieben hat, Ivan idi domoj, Ivan geh nach Russe, geh nach Hause, Ivan geh nach Hause. FDJ, wir fordern freie deutsche Jugendwahlen. Dafür ist er verraten worden und dafür ist er wegen antisowjetischer Gruppenbildung, Antisowjethetze und Zusammenrottung zu 10 Jahren Zwangsarbeit verurteilt worden. Und als er dann bei der großen Amnestiewelle 1955 entlassen worden ist, ist er, wie so vielen es geraten wurde, abgehauen in den Westen. Und da hieß es, jetzt müssten wir Familienzusammenführung machen. Also auch, ich wollte an sich nicht in den Westen gehen. Ich wollte in Greifswald Paläontologie studieren. Nicht? Wurde aber nicht angenommen, weil mein Vater arbeitsloser Buchhändler gewesen ist und ich also kein Arbeiter, ein Bauernkind war. Und mein Bruder, ja, kapitalistischer Erfüllungsgehilfe gewesen ist und im Gefängnis gesessen, das er kriegt. Ich kann, die einzige Stelle, die mir angeboten worden war, wurde bei der Gummifachschule Eberswalde Gummiingenieur zu werden. Aber das wollte ich nicht. Und dann bin ich dann doch in den Westen gegangen und habe dann Hilfsarbeiter geworden und habe dann Maurer gelernt. Und später habe ich dann dummerweise angefangen zu studieren. Hat mir nicht viel gebracht, aber eine Menge Freunde, zu denen ich heute noch Freundschaft pflege, denen, die noch leben. Mein Großvater, August Rother, war Redakteur beim Oberschlesischen Wanderer, so hieß der damals, in Gleiwitz und in Hindenburg. Und seltsamerweise muss ich das durch die Gene vererbt haben. Seltsam, komisch. Mein Großvater sei Dank. Die Geschichte WAZ und Zollverein und Rother ist komplizierter, als man dachte. Ich bin der erste und einzige Redakteur gewesen, der, wie die Kollegen scherzten, aber nicht sehr freundlich scherzten, der Heimarbeit machen durfte. Ich durfte also zu Hause arbeiten. Ich hatte einen eigenen Vertrag, das geht noch auf den alten Inhaber der WAZ zurück, auf Herrn Brost, ein Vertrag, dass ich auch zu Hause meine Arbeit machen durfte. Und das war so, dass wenn ich zur WAZ kam, war noch kein Redakteur da. Und wenn ich ging, kamen sie gerade um 11 Uhr oder um 11:30 Uhr. Da haute ich bereits wieder ab. Da hatte ich meine Arbeit schon gemacht. So konnte ich also das auch steuern, dass ich bei der WAZ arbeitete und woanders noch arbeitete. 1985 bin ich ja schon nach Zollverein gegangen und war der Erste, der als Bergmann auf Zollverein arbeitete. Aber da war ich immer noch bei der WAZ beschäftigt. Ich bin erst 1989 in Rente gegangen. Bis dahin habe ich noch für die WAZ gearbeitet und habe noch die sogenannte Revierseite gemacht, also eine Seite, die sich nur um die Geschichte des Ruhrgebietes kümmerte. Das war ein aufregender und anstrengender Spagat, aber Gottlob durch Herrn Brost und den damaligen Chefredakteur Herrn Marun war es möglich. Ist schwierig zu erklären, müsste man lang erzählen. Immer. Ich habe schon als Kind habe ich schon Indianerköpfe geschnitzt. Als beispielsweise habe ich aufrechtstehende kleine Hasen in die DDR-Grenzpfähle an der Oder geschnitzt. Nicht? Und als ich dann später hier im Westen kam, stellte ich plötzlich fest, dass der Hase von Beuys ich weiß nicht, wieso ich dazu kam, einen Hasen hineinzusetzen. Also ich habe schon immer auch gezeichnet und schon geschnitzt und alles Mögliche. Also als Maurer habe ich ja erlebt, wie schwer die Berufsarbeit Mannes. Wir hatten zum Beispiel sogenannte AV-Steine. Das war Steine, die von Auguste Victoria kamen, von dem Bergwerk Mahl. Da kam einer auf die Idee, aus der Schlacke die zusammen zu zu zermahlen und daraus Steine zu machen. Und diese Steine hatten die Angewohnheit, Wasser aufzuziehen. Und diese AV-Steine wurden von uns gehasst, weil die konnte man nur mit Handschuhen verarbeiten, weil die Hände kaputt wurden. Aber mit Handschuhen kann man keine Mauer machen. Da muss man muss die Hände. Und da habe ich schon erlebt, wie ungerecht die Welt sein kann und wie brutal die Arbeitswelt sein kann. Und das kommt aus meinem eigenen Antrieb heraus, aus meinem eigenen Erleben heraus. Ich habe ja mein Studium auch nachher durch Maurerarbeit während der Semesterferien verdient. Auch gleichzeitig, habe ich für Zeitungen geschrieben in Münster, aber gleichzeitig auch gemauert. Und das ist nicht etwa so angeflogen, dass jemand, der also gut situiert ist und, wie man so schön sagt, ein Intellektueller, schreibt dann über die Ketten, an denen die Arbeiter rasseln. Und nein, ich habe es selbst erlebt. Ich wurde gebeten vom Fachbereich 4 der Universität Essen, damals war die Gesamthochschule Universität Essen, gebeten, dort als Lehrbeauftragter etwas zum Thema Ruhrgebiet und Ruhrgebietsgeschichte zu erzählen. Und zwar bei den Fotografen, bei den Leuten, die Kommunikationswissenschaft studierten, aber im Grunde genommen Fotografen waren. Der Professor vom End beispielsweise war da sehr stark. Und daraus ist dann etwas entstanden, was ich dann weiterentwickelt habe, nämlich das Seminar Ortserkundung Ruhrgebiet. Das ist, was heute Peter Liedtke weitermacht, der Fotograf Peter Liedtke, der war damals ein Studierender von meinem Seminar. Und dabei hatten dann entweder Einzelne oder eine kleine Gruppe die Aufgabe, selbstgestellte Aufgabe, zum Beispiel Wassertürme im Ruhrgebiet oder Schallschutzwände oder Bäder- und Freizeiteinrichtungen im Ruhrgebiet zu erkunden über mehrere Semester.